Abschnitt 4 von Nocturno von Kurt Kluge, gelesen für Legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Bleib daheim. Nur Totengräber können ihre Gemeinde früh morgens beim Betreten ihres Arbeitsfeldes, vor Einlass des Publikums, guten Gewissens mit »Bleib daheim« begrüßen. Die sonstigen Einwohner üben ihr Gewerbe im Herumziehen aus. »Bleib daheim«, rufen sich die Leute zu, und jeder packt seinen Koffer entweder gerade ein oder aus, und alle müssen nach der Zeche fragen. Wohl dem, der bezahlen kann, was er schuldig ist. Renette de Chanterelle sieht sich nicht in dieser angenehmen Lage, sondern hält dem Wirt zur goldenen Gabel in der Türkengasse zu Wien ein goldenes Armband hin. Zu den vielen Emigrantenscherereien dieser großen europäischen Reisezeit ist ein neuer Fall gekommen. Der Kriminalrat Eberhard hat trotz seiner kürzlichen Misserfolge die Vorliebe für Emigrantenakten behalten. Er sieht sich die revoltierende kleine französische Dame näher an. »Das Armband ist echt und mein Eigentum«, ruft sie. »Hier das Wappen.« Sie hält ihr Petschaft daneben. »Das Wappen der Chanterelle.« Der Kriminalrat starrt auf Armband, Petschaft, auf das zorngerötete liebliche Antlitz. »Sie sind...« »Renette de Chanterelle«, ruft sie. »Dieselbe, die mit Prinzessin Charlotte...« »Oh, Charlotte, derentwegen bin ich ja hier. Ich will ihr die Erinnerungen aus dem Temple bringen. Aber da bekomme ich den dummen Brief da von ihrer Kanzlei. Wenn das Charlotte wüsste. Ich wollte ihr sagen, was für ein Esel ihr Sekretär ist.« »Ja, und?« »Und? Da sitze ich mit meinen paar Groschen. Charlotte ist verreist, wird mir gesagt.« Eberhard liest den Brief der Kanzlei. Er blättert in den handgeschriebenen Erinnerungen. Ein Bild sieht er an, was drin liegt. »Wer ist das?« »Das ist sie doch.« »Wer?« »Die Prinzessin Charlotte.« »Nein«, murmelt Eberhard mechanisch und steht langsam auf. »Er hat die Prinzessin doch auch gesehen, als sie nach Wien kam.« Renette versteht die Erschütterung des Kriminalrats falsch. »Ja«, sagt sie, auf das Bild deutend, »solche Kleidung hat die Prinzessin im Gefängnis tragen müssen.« Eberhard blickt scharf geradeaus. »Kleider? Jetzt fallen sie ab, wie's scheint.« Zu ein und derselben Stunde. Berry steht in schmutzbedeckten Reitstiefeln auf dem Teppich des Empfangszimmers der Angoulême. Der Kriminalrat rückt sich zurecht auf dem Polstersitz, Renette gegenüber im vierspännig bespannten Eilwagen. Der Kriminalrat sagt zu der erstaunten Renette, »Wir fahren nach einem kleinen Ort namens Eishausen.« Berry aber fragt die falsche Charlotte nach ihrem richtigen Namen. »Hochzeiten«, sagt er grob, »pflegen zwar die Mädchennamen zu verändern, aber nicht die Personen. Wenn es nun der Charlotte in Eishausen auch einfiele, sich zu verheiraten?« »Oh«, lächelt die Angoulême, »dann wird der Pfarrer das Fräulein zunächst um seine Papiere bitten.« »Charlottes Papiere. Selbst der Kriminalrat Eberhard fändet diese Papiere schwerlich, seit sie auf dem Gräfplatz die roten Flecken bekamen.« Die Angoulême kann den aufgeregten Berry beruhigen. Man wird ja nächstens mit Talleyrand über den Diamanten verhandeln, und Berry soll die Leute von Eishausen dazu einladen, damit ein Ende werde mit den Gerüchten. Aber ich sage Ihnen, Berry, die werden sich hüten zu erscheinen. Eishausen sieht in der Tat nicht nach Bewohnern aus, die zur Türe herauskommen, wenn sie einer ruft. Wawel wünscht keinen zweiten Besuch zu erleben, wie jene Aufwartung der Soldateska in der Küche. Scharre hütet den Eingang von früh bis Abend. Die Köchin wird entlassen. Keine fremde Hilfe kommt über die Schwelle. Aber die Hausarbeit muss getan werden. Wawel bindet sich eine Dienerschürze um und stürzt das Haus vollends in Unordnung. Charlotte kann dieses Unwesen nicht mehr mit ansehen, bindet sich gleichfalls eine Schürze um und bringt mit ihren unbelehrten Händen das Haus an den Rand des Abgrunds. Scharre sitzt hinter der Eingangstür und ruft durchs Holz, wenn jemand klopft, »Wir brauchen nichts.« In der Umgebung hat er verbreitet, dass eine ansteckende Krankheit im Hause herrsche. Viele Meilen in der Runde gibt es keine so stille Wohnung. Aber was bände Menschen enger als das Gefühl, belagert zu sein? Pavel lehnt mit einem Besen in der Hand am Türpfosten. Charlotte trägt eine Blumenvase vom kleinen runden Tisch auf den großen viereckigen Tisch. »Die Hand tut ihr weh«, sagt sie. »Bewegung machen«, rät Pavel, »tanzen zum Beispiel.« Charlotte lacht, stößt die Spieluhr an. Graziös klingelt ein silbernes Menuett durch den Raum. In Küchenschürze, in Dienerschurz. Sie umfassen sich, folgen gehorsam dem tickenden Takt. Wann war das doch zuletzt? In roten Röcken, weißen Perücken saßen die Geiger auf dem Muschelbalkon über glitzernder Anmut, sündenleichtem Tanz in unermesslich goldener Gewissheit. Pavel muss Charlotte gut führen und eng. Sie hat Schmerzen in der Hand. Charlotte lehnt sich schwer in Pavels Arme. Jäh steht sie still. Krachend ist unten im Haus eine Tür gegen die Wand geflogen. Charres grobe Stimme, Treppen laufen. Das Menuett ist zu Ende. Und der Tanz beginnt neu in einer anderen Tonart. Der Kehr aus einer Nacht, die sich verlaufen hat in falschem Schneekleid. Der Kriminalrat erscheint am Ort, unterm Arme die Dokumente aus dem Temple, sauber geheftet, wohlversehen mit Aktenzeichen. Renette liegt in Charlottes Arme und Kriminalrat Eberhard macht die bisher tiefste Verbeugung seiner Amtszeit. Madame Royale? Warum ist Charlotte so still, denkt Renette und sieht sie von der Seite an. Jetzt wird doch alles gut. Pavel und Charlotte sehen vor sich hin. Das Menuett ist zu Ende. Und zu Ende geht auch diese Schneenacht. Der Himmel begann sich bleigrau zu färben. Ich stand am Fenster, blickte hinunter auf den Ratsmarkt. Der plumpe Schneeklumpen da am Straßenrande ist mein eingeschneiter Wagen. Ob das Wasser eingefroren ist im Zylinderblock? Nun, der Motor war dick zugedeckt diese Nacht. Mit Schnee freilich nur, aber Schnee wärmt. Wärmt er? Mich fröstelt. Immer noch ist mein Bild von Charlottes Flucht ins Leben undeutlich. Zwei Aufnahmen übereinander auf einer Platte. Misstrauisch hielt ich sie gegen das Licht, nicht gegen die trübe Kerzenschnuppe neben dem Gartenlaubenband des Hofdritteurs Steinmann, gegen das erste Frühlicht draußen, in dem schon verborgene Strahlen des jungen Taglichts weben. Alle Figuren durcheinander. Der da in der Ecke muss Berry sein. Wie erleichtert er lächelt, der Gute. Ludwigs Bauch in der Mitte ist unverwechselbar. Aber was da durch hindurch scheint? Ah, die Angoulême, wie Gott sie schuf. Nichts hat sie an, die resolute Frau. Der dunkle Strich quer über sie könnte die Äbtissin sein von Sacré-Cœur. Sie schwenkt ein leeres, schwarzes Habit. Und dort fährt ein Wagen, ein anderer da. Dies gar sieht wie eine zerbrochene Brücke aus. Und die vielen Treppen auf dem Bild. Auf jedem Absatz steht ein leerer Kleiderständer. Rasch, schon lichtet sich das Frühgrau drüben über dem Rathausdach. Und noch ist Charlotte nicht an ihrem Ort. Wenn die Sonne hoch ist, zerstiebt der Spuk. Und wann treffen wir beide uns wieder im Treppenbergwerk hienieden, Charlotte? Sie ist schweigsam geworden seit dem Menuett. Aber die Dokumente auf dem Schoß muss sie sich mit Pavel, mit Renette, Charre und Eberhard aufmachen nach Talleyrands Quartier. Sie muss so rasch fahren wie Berry mit der falschen Charlotte, die den Diamanten der Königin Marie Antoinette in der Hand hält. Berrys Wagen kommt eher an. Nicht nötig, dies erst zu berichten. Zwei Bilder am Kopfende des Mahagonibetts im Zimmer Nummer 1 des belgischen Hofes besagen ohne Worte, welches der beiden Mädchen stets zuerst am Platze ist. Aber diese Nacht soll nicht durchwacht sein, ohne bei Sonnenaufgang die Gewissheit zu haben, dass in Talleyrands Quartier nur die richtigen Kleider angekommen sind vor den falschen. Kriminalrat Eberhard hat sich später noch lange bemüht, die Schuld an der Verspätung des Wawelschen Wagens festzustellen, nur um das Aktenstück endlich ablegen zu können, denn in Sachen Charlottes gab es amtlich nichts mehr festzustellen. Niemand, nicht einmal Talleyrand, unterstützt den gewissenhaften Beamten bei seinen Forschungen, und Eberhard erfährt wenig mehr, als er selbst miterlebt in der Frühdämmerung des letzten Reisetages, schon in Rufweite nahe dem Quartier Talleyrands. Die dort den Strom überspannende Pontonbrücke ist noch unbefahrbar, und die Reisenden müssen sich von der Fähre ans andere Ufer bringen lassen. Glücklich kommen sie drüben an. Als aber Pferde und Wagen übersetzen, dreht sich die Fähre plötzlich inmitten des Stromes langsam um sich selbst und treibt mit gerissenem Fährseil gegen die Pontons. Brechendes Balkenwerk, ein paar Kähne scheren auseinander, fluchen, schreien. So viel in der Frühdämmerung zu erkennen ist, dreht sich die Fähre noch einmal um sich selbst und schwimmt sodann, samt Ross und Wagen, ruhig, majestätisch in Richtung des Schwarzen Meeres den Strom hinab. Ein heilloses Durcheinander von Brückenbauern, verwundeten Holzträgern, Offizieren, Soldaten erschwert den Reisenden das Wiederfinden. Renette sucht Charlotte, Charre sucht Eberhard. Eberhard hat zwar die Dokumente unterm Arm, aber die lebendige Gestalt dieser Akten, die Prinzessin Charlotte, die hat der Kriminalrat aus dem Auge verloren. Und Prinzessin darf er hier vor aller Ohren nicht schreien. Aber einfach Charlotte zu rufen, getraut sich ein Beamter nicht, der mit Papieren rumläuft, welche diese Charlotte als die wahrhaftige Prinzessin von Frankreich ausweisen. Der verzweifelste Sucher, Wawel, der gerät in einen Kreis von Offizieren. Er traut seinen Augen und Ohren nicht. Am Wagenrad hat einer der Rotweinflasche den Kopf abgeschlagen. »Finderlohn«, schreit er lachend dem herrschaftlichen Kutscher Charre in die Ohren, den zwei andere Offiziere eingehenkelt haben und ein dritter am triefnassen Rock schüttelt. »Mann, bist du's denn selbst? Und wie bist du angezogen?« Charre blickt vor sich hin, schüttelt den grauen Kopf, sieht von unten her den atemlosen Wawel an. »Komm her, Wawel, sei still. In Talleyrands Quartier musst du nun die Prinzessin ohne mich bringen«, sagt er leise. »Da hinter den Bäumen liegt's ja schon. Halt den Mund, hör zu. Aus dem Wasser gezogen haben mich meine alten Kameraden. Du siehst, ich bin angekommen. Falsche Kleider, Wawel. Zieh dich auch bald um.« In dem Lärm um die Pontonbrücke verhallt Wawels Ruf nach Charlotte ungehört. Sie hätte ihren Namen sonst wohl verstanden. Charlotte sitzt in der Baracke am Strohlager ihres Freundes, des alten Sergeanten, und starrt die roten Flecken an auf dem Verband um seinen Kopf. Der alte Kriegsknecht lächelt mühsam. »Ist das Heimweh wieder da, Madame?« Charlotte hat Tränen in den Augen. »Nach Hause. Kehrt Marsch, Madame. Schnell nach Hause.« »Wenn ich wüsste, wo das ist.« »Das muss der Mensch seine Mutter fragen.« Charlotte senkt den Kopf. Der Alte sieht sie an. »Tot? Alle tot?« »Gehen Sie erst recht, Madame.« Charlotte sieht sich um, ob sie allein sind in der Baracke. »Und wenn«, flüstert sie, »wenn ich komme und es steht schon ein anderer da.« »Und in meinen Kleidern.« »Madame, dann lassen Sie die alten Sachen abtragen. Machen Sie sich neue, die stehen Ihnen auch besser. Wir leben immer nur heute.« In dieser Baracke auf einem Strohbund gibt der Sergeant Audienz. Im großen Salon des Hauptquartiers empfängt Talleyrand seinen Besuch. Zu Zeiten steckt das Echte in Baracken und sitzt die Weisheit auf Strohbünden. Zu Zeiten ist's auch anders. Zu allen Zeiten aber bereitet die Erkenntnis des Echten nicht nur Kriminalräten Beschwerden. Talleyrand sieht die rechtzeitig angekommene falsche Charlotte aufmerksam durch die Augenwimpern an. Sie lächelt ihm zu. »Ich bin sie selbst.« Die Tür fliegt auf. »Hier soll sie sein? Die verstörte Renette steht auf der Schwelle. »Wo?« fragt Eberhard hinter ihr und lugt in den Raum. »Wo ist die Prinzessin?« ruft Renette. Talleyrand hat seinem Sekretär einen Wink gegeben, diese fremden Leute zu entfernen. Jetzt hält er ein, weist Renette mit leichter Bewegung an die Angoulême. »Nein«, ruft Renette in zitternder Ungeduld, »die Prinzessin Charlotte, meine ich.« »Gnädigste«, sagt Talleyrand sehr langsam zur Herzogin von Angoulême, »man sucht sie offenbar und sieht sie nicht.« »Aber sie ist leicht festzustellen nach diesem Bild«, bemerkt Eberhard dienstbereit und breitet die Dokumente aus. Talleyrand blättert, sieht die Bilder an, sieht die Gesichter an um ihn herum. »Lorgny, das Geld für den Diamanten.« Er weist mit langem Zeigefinger eindringlich auf das Bild der echten Charlotte, an die Besitzerin des Steins. »Und diese Papiere«, er legt sie sorgsam in die Kassette zurück, »in mein Archiv. Den Diamanten der Marie-Antoinette. Talleyrand übergibt Lorgny den Solitär, heute noch an Napoleon. Ich ließe seiner Majestät mit diesem Amulett ehrfurchtsvoll alles Glück wünschen in Russland.« Da hob sich der Kreisrand der Sonne über das Rathausdach. Lang ausgestreckt auf dem Sofa, das Charlotte hingestellt war zur Ruhe auf der Flucht, fühlte ich mich nun viel zu müde, um den Kopf gegen die Sonne zu wenden. Sie blendete mich, und ich wollte jetzt schlafen. Aber die Sonne schien mir zurückstrahlend von Decke, Boden, Wänden, durch die Augenlider blutrot und warm hindurch, bis ich das Bild zu erkennen vermochte, das sie mir ja noch zeigen musste bei geschlossenen Augen. Ich sah den Kreisrand der Sonne über die Dächer Talleyrands sich heben, sah sie die Kiefernbretter der Holzbaracke treffen und Charlotte bestrahlen, die lächelnd in einem goldenen Zauberkreis an der Bretterwand lehnt. Wavell hat sie endlich gefunden. Prinzessin. Charlotte sieht sich suchend um, schüttelt den Kopf. »Niemand ist hier, Wavell, nur ich und ein alter Sergeant da drin. Aber die Dokumente, nach denen müssen Sie dort fragen, glaube ich.« Sie zeigt nach den Dächern Talleyrands. »Also ist das das Ende. Nichts übrig geblieben.« »Eines doch, wie Sie sehen.« Charlotte tritt an ihn heran, so nahe wie beim Menuett, als ihre Hand wehtat und Wavell sie gut führen musste und eng. »Ich bin übrig geblieben.« Bis weit in den Tag hinein muss ich geschlafen haben, auf dem Sofa im Zimmer Nummer 1 des belgischen Hofes. Leises Klirren macht mich halb wach, Schritte murmeln. Ohne den Kopf zu wenden, öffne ich vorsichtig die Augen. »Ah, Herr Steinmann, der Hofdritteur, mein Wirt.« Er deckte ein weißes Tuch auf den Tisch, stellte Kannen, Tassen, Teller. Er öffnet das Fenster angelweit. Die verrauchte Luft zog hinaus. Emsig schaltete, waltete Herr Steinmann, ohne von seinem Gast weiter Kenntnis zu nehmen. Er hing das Bild Charlottes an den Nagel, legte das dicke Buch aufs Wandbrett. Ich war wohl nun wieder die bloße Gasterscheinung geworden, welche ein Wirt zeitlebens eben nicht los wird. Herr Steinmann war gegangen. In tiefen Zügen atmete ich die frische Luft und wurde ganz wach und wendete den Kopf. Blau stand im Fenster ein wolkenloser Himmel. Über dem Fensterbrett konnte ich von meinem Kissen aus gerade noch ein Stück Rathausdach sehen, schwer verhüllt in Schnee. »Falsche Kleider«, sagte ich, »denn eine Drossel sang draußen, scherte sich nicht um Märzenschnee, sang sich das Herz aus ihrer kleinen Vogelbrust. Die lebt auch ihren heutigen Tag in ihrem eigenen Gefieder.« Es war nun Zeit, aufzustehen. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Hokuspokus. Ende von Nocturno von Kurt Kluge. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei legamus.eu.